Willkommen zur Evangeliumsandacht am 7. Januar 2023. Heute steht die Taufe Jesu im Mittelpunkt. Die anderen Texte haben die Botschaft im Mittelpunkt, die durch Jesus die Welt verändert. Tut Buße, kehrt um, wendet euch Gott zu, der durch Jesus eure Sünden getilgt hat. Römer 8, Vers 14: Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir singen nun vom Lied Jesu soll die Losung sein.
Jesu soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. Jesu Name soll allein denen heut zum Zeichen dienen, die in seinem Bunde stehen und auf seinen Wegen gehen.
Wir hören auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 89, ausgewählte Verse. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Mund für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest, du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe ein Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David meinen Knechte geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Ich lese ein Gebet, Autor unbekannt. Gott, du hast uns zu deinen Söhnen und Töchtern gemacht. Gib du uns deinen Geist, damit wir uns gegenseitig vertrauen und offen werden für alle und wir zu aller Zeit Zeugen deiner Liebe sind. Amen. Aus dem Evangelium nach Matthäus, drittes Kapitel, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir singen nun vom Lied Jesus ist kommen, die Strophen 1 und 2.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, ab und auf Anfang und Ende steht da, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, bringet zu Ehren auch Sünde und Schande. Jesus ist kommen und springen die Bande.
Gedankensplitter zu 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Warum ist Gott eigentlich töricht? Ja, töricht Gott. Vielleicht werden manche Menschen sagen, wie kann der so daherreden, dass Gott angeblich töricht sei? Nun, die Frage, was töricht ist, entscheidet ja nicht Gott, sondern das, was die Menschen als für sinnvoll und eben nicht töricht erachten. Insofern ist die Messlatte für sinnvoll oder töricht eine, die nach menschlichen Maßnahmen bestimmt und definiert wird. Das Wort töricht übrigens stammt ja von dem Substantiv Torheit ab und beschreibt einen Menschen, der unsinnig, unklug oder dumm handelt oder über etwas spricht, von dem er eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Aber warum ist also Gott töricht? Das Prinzip der Torheit und des Seins, also des Torseins oder Törichtseins, beschreibt auch der heutige Text aus dem 1. Korintherbrief als Eingangshammer im 1. Kapitel, die Verse 26 bis 31, die ich jetzt vorlese. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtigen, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit der heutige Text. Der wissenschaftlich gebildete, man würde heute oder damals sagen theologisch gebildete Paulus, ist im Gegensatz zu dem Handwerker Petrus, der ja Fischer war, quasi aufgrund seiner hochgradig qualifizierten Ausbildung zum Pharisäer irgendwie wissend, geht man eigentlich von aus, wenn jemand studiert hat, und zwar erfolgreich. Paulus hat damit den heutigen Theologinnen und Theologen mit ihren Masterabschlüssen vergleichbar eine Ausbildung durchlaufen. Vielleicht sogar auch die weitere Ausbildung in der Praxis, das sogenannte Vikariat. Hinter Paulus liegen also Jahre der wissenschaftlichen Qualifikation, würde man heute sagen, im Umgang mit theologischen Themen und auch der Bearbeitung von Alltagsaspekten, gerade im Blick auf das, was Theologisches, also aus der Religion heraus, zu sagen wäre. Durch die Bekehrung des Paulus ist er eines Besseren belehrt worden, nämlich Paulus. Denn nicht die Weisheit des Studiums oder der Logik dienen Gott als Muster oder eben als Bild, sondern die der Torheit und des Törichtigseins. Denn das, was man als Glaube bezeichnet, und darum geht es ja, scheint nicht eine Sache der Weisheit und der Klugheit zu sein oder dessen, was Menschen für verstandesmäßig klug und sinnig halten. Dass Paulus dies gerade bei seiner Lieblingschaosgemeinde in Korinth zu Beginn ausführt, ist schon deshalb erstaunlich, weil scheinbar die anderen Apostel, die sich in Korinth herumtreiben, also wahrscheinlich nicht die 12, sondern die auch Jesus noch lebend erlebt haben, Paulus geringschätzen. Denn sie verwenden das bis heute gängige Muster und lassen sich von gläubigen Christen für ihre Verkündigung bezahlen, statt selbst zu arbeiten. Glauben an Jesus von Nazareth als Christus ist töricht. Da beißt die Maus keinen Faden ab, will mit diesem Satz von Gertrud von Neville ausführen, dass Glauben töricht sei und ist, wenn man ihn nach Maßstäben der Welt irgendwie bemessen will. Das bedeutet nicht, dass Menschen, die glauben, an sich schon töricht sind, sondern dass der Glaube sich nicht an logische oder den menschlichen Weisheiten oder Logiken festgelegten Dingen beugt oder quasi mit diesen verstanden oder geglaubt werden kann. Das, was den Menschen logisch und sinnvoll erscheint, ist es im Glauben gerade nicht. Denn die sogenannte Endlichkeit des Menschen beinhaltet automatisch, und das ist die große Erkenntnis des Evangeliums, auch die Endlichkeit jeglicher menschlichen Weisheit und menschlicher Logik Gott gegenüber. Und das ist das, was Paulus heute im Text und in seinem Evangelium von Christus, der da ist, Jesus von Nazareth, aussagen will. Und dies wird offenbar in der völlig unsinnigen Annahme, dass Gott in Jesus von Nazareth als Messias, als Heiland für dich und für mich gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Dass also Gott nicht sich seiner himmlischen Heerscharen bedient hat, sondern sich selbst den Menschen zum Opfer gibt, um diesen ihre Endlichkeit nicht nur des Lebens, sondern auch ihres Denkens und ihrer Logik vor Augen zu führen. Wenn man spitzfindig wäre, würde man sagen, das ist schon wieder logisch, oder nicht? Die Logik der Menschheit und des Wissens und der Weisheit und dass diese große Erkenntnis quasi dem Menschen gerichtet wird, ist schon faszinierend. Glauben ist, und darum geht es, das, was Gott im Blick auf die Revisionsfähigkeit der Menschen, ihres Denkens und Handelns von ihnen abverlangt. Denn das menschliche Handeln bleibt fehlerhaft und ist somit niemals mit den Vorstellungen Gottes kompatibel, was gerecht, Frieden oder Schätze oder Wohlstand bedeutet. Die Erzählungen von Jesus sind voll von derartigen törichten Aussagen. Kamele kommen leichter in den Himmel als reiche Menschen. Schätze auf Erden werden von Motten gefressen und gestohlen, Schätze im Himmel bleiben. Ein Schärflein der Witwe hat mehr Wert als alles Gold, wenn es um ein Gebet geht. Kinder sind die Eigentümer des Reiches Gottes und nicht Erwachsene, die rechtsmündig sind. Und selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen. Wir singen nun vom Lied Eins ist Not.
Eins ist Not, mach Herr, dies eine, lehre mich erkennen doch. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch. Darunter das Herz sich nagelt und plagt, und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget. Erlang nicht es seine, das alles ersetzt, so wär ich mit einem in alle ergötzt. Seele, willst du dieses finden, such's bei keiner Kreatur. Das, was er entschließt dahinter, schwing dich über die Natur. Wo Gott und die Menschheit in einem vereinen, wo alle vollkommene Fülle erscheinen, da einst das beste notwendige Teil, ein Ein und mein Alles, mein seligstes Heil.
Lasst uns ein Gebet sprechen. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied Lass mich, o Herr, in allen Dingen.
Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sinn und dir mich wein. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin. Dein Herr ist alles, was ich hab und bin.
Segens bitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.